Verse 1 bis 23. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen: Der Gott, der Hebräer, ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage Reise weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen lassen und feiern lassen. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen, wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und uns Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen: So spricht der Pharao: Ich gebe euch kein Stroh mehr. Geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagwerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer bestimmtes Tagwerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharaos über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen: Warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns: Mach die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk versündigt sich. Er aber sprach: Ihr seid faul. Faul seid ihr. Darum sprecht ihr: Wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin. Arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand. Weil man sagte, ihr sollt nicht nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen: Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen vor dir, dass unser Verstand oft von unserer Sünde und von unserer sündigen Natur vernebelt ist. Und Herr, dass wir aber dein Wort brauchen, denn dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß, damit wir nicht straucheln in dieser Welt. Und so bitten wir, dass du uns dein Wort offenbarst durch deinen ewigen Geist. Herr, predige in unseren Herzen eine Predigt, die uns Gnade schenkt, die uns hilft, Herr, diese Wahrheit zu verstehen. Wir bitten, himmlischer Vater, in Jesu Namen. Amen. Heute lernen wir eine wichtige Lektion fürs Leben. Eine Lektion, von der ich überzeugt bin, dass sie vor allem für uns Christen relevant ist, für uns Christen in dieser Welt. Wir lernen eine Lektion, die uns hilft, dieses Leben zu meistern. Es ist eine mutige Behauptung, weil wir alle wollen das Leben meistern, oder? Wir alle wollen mit Bravour durch dieses Leben schreiten. Aber wie oft scheitern wir? Wie oft fällt uns das Leben schwer? Wie oft ist es unangenehm? Wie oft kommen wir an Punkten, die wir am besten umschiffen wollen? Wenn Hindernisse kommen, wenn Schwierigkeiten kommen. Und ich denke, selbst die Kinder unter uns kennen es. Manchmal gibt es Probleme im Leben, die wir irgendwie nicht lösen können, wo wir nicht weiter wissen. Und heute lernen wir, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Wir sehen heute, wie unser souveräner Gott handelt, aber wie er handelt auf eine Art und Weise, wie wir es uns nicht wünschen. Auf eine andere Art. Wir sehen, Gott hat alles unter Kontrolle, aber gleichzeitig muss sein Volk gegen Probleme kämpfen und mit Problemen umgehen. Wir sehen heute drei Konflikte, die uns eine Sache lernen. Oh Wunder, Wunder, im Leben gibt es Konflikte. Und vor allem als Volk Gottes. Manche Konflikte können wir lösen, aber bei den meisten müssen wir darauf vertrauen, dass Gott sie für uns löst. Und das ist eigentlich die große Lektion, die wir heute lernen. Und es sollte uns ermutigen, denn die größte Rettungsgeschichte in der Geschichte der Welt hatte mit Problemen zu kämpfen. Die Errettung des Volkes Israel aus Ägypten war begleitet mit Schwierigkeiten. Und heute sehen wir nur den Anfang dieses Streites. In den nächsten Wochen sehen wir, wie dieser Konflikt eskaliert. Und wie der Pharao in seinem Stolz und Hochmut denkt, dass er gegen Gott gewinnen kann. Aber in diesem Stolz und Hochmut wird es fürs Volk Gottes immer schlimmer. Heute, was wir heute sehen, ist erst einmal das Prinzip. Und das Prinzip ist, dass Probleme dazugehören. Das ist der Titel der Predigt, Probleme gehören dazu. Probleme gehören zum Leben. Und der erste Konflikt, der uns begegnet, ist der Pharao gegen Mose. Der Pharao gegen Mose. Bis jetzt läuft eigentlich alles nach Plan, oder nicht? Mose ist zurück im Land. Er ist zurück in Ägypten. Sein Bruder ist ihm auf dem Weg dorthin begegnet und er hat sich riesig gefreut. Das Volk hat sich gefreut, dass Gott endlich eingreift. Und jetzt kommt der nächste logische Schritt. Das, was Gott gesagt hat, geh zum Pharao. Und Mose und Aaron machen sich auf. Sie gehen zum Palast. Und sie dürfen sogar den mächtigsten Menschen der Welt begegnen. Sie kriegen eine Audienz beim Pharao. Und wir können uns nur vorstellen, wie es sein muss. Zwei Israeliten, der eine Hirte in der Wüste gewesen, der andere eigentlich Sklave. Und die beiden, nicht die beste Kleidung, wahrscheinlich nicht für den Anlass gekleidet, treten vor dem mächtigsten Mann. Sie laufen durch den Palast zum Pharao. Ich stelle mir den Pharao immer so ein bisschen vor wie in den Asterix-Filmen, den Palast. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Rechts und links riesige Säulen, riesige Statuen von Katzen, warum auch immer. Und dann auf einem riesigen erhöhten Thron sitzt der Pharao. Mit allem Grund, stolz auf seine Position zu sein, arrogant zu sein. Er ist der mächtigste Mensch der Welt. Und dieser Pharao empfängt diese zwei Israeliten. Keine besonderen Menschen in den Augen des Pharaos. Und er sitzt auf seinem Thron und er empfängt sie und er fragt, was wollt ihr? Und in diesem Moment würde ich sagen, nichts wird mich umdrehen und gehen. Weil was sollte ich von dem mächtigsten Mann der Welt verlangen? Was sollte ich tun? Aber Mose und Aaron wussten, Gott hat sie gesandt. Und sie blieben standhaft. Und sie stehen vor diesem Mann und sie sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat zu sagen. Sie sagen, lass mein Volk gehen. Lass mein Volk gehen. Sie wussten, Gott ist mit ihnen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Herr der Herrscher ist auf ihrer Seite. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest halten. Es sollte uns nicht überraschen, dass der Pharao diesen Vorschlag nicht so super findet und ihn erstmal ablehnt. Der Pharao weigert sich. Ich meine, es verwundert uns nicht, es wäre nicht klug gewesen, all seine Sklaven einfach gehen zu lassen. All seine Sklaven, die all die Ziegel für ihn gemacht haben, die er für seine Monumente brauchte, für seine Denkmäler, für seine riesigen Häuser, die er gebaut hat. Und er sagt es selbst, oder? Er sagt, es sind so viele im Land. Und ihr wollt, dass all diese Leute sich ausruhen? Meine kostenlosen Arbeitskräfte, denen ich ab und zu ein bisschen Brot hinschmeiße, damit sie bei Kräften bleiben? Aber es sollte uns auch nicht verwundern, weil Gott hat es vorausgesagt. Gott hatte Mose gesagt, dass es so kommen wird. Erinnert euch, als Gott zu Mose aus dem brennenden Busch spricht und ihn beruft, was sagt er zu ihm? Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Und dann letzte Woche haben wir gesehen, dass Gott gesagt hat, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Gott hat es vorausgesagt. Es war Gottes Plan, dass der Pharao sich weigert. Es war Gottes Wille, dass der Pharao sich weigert. Und wir sehen in den nächsten Wochen vor allem, damit Gott seine Macht und Herrlichkeit zeigen kann. Aber achtet auf die Worte, die der Pharao hier sagt, wie der Pharao sich weigert. Er sagt in Vers 2, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Was sind die Worte des Pharaos? Er sagt, ich kenne Gott nicht und ich will ihm auch nicht gehorchen. Sind das nicht zwei Argumente, die wir kennen? Sind das nicht zwei Argumente, die wir vor allem von den Leuten kennen, die Christus nicht kennen, die das Evangelium nicht kennen? Wie oft hört man, ja, ich weiß nicht, ob Gott existiert. Wenn du an ihn glauben willst, ist es gut. Ich kann Gott nicht beweisen, also kann ich auch nicht an ihn glauben. Oder dein Gott, mein Gott, als ob das so wichtig wäre. Die Menschen kennen Gott nicht. Das ist ein großes Problem, aber es kommt noch schlimmer. Die Menschen wollen Gott auch nicht gehorchen. Sie wollen nicht das tun, was er von ihnen verlangt. Na klar, die meisten unserer Freunde, die meisten Leute, mit denen wir reden, sind nicht der Pharao. Die sind nicht die Sklaventreiber der Kirche. Aber die Argumente sind die gleichen. Und trotzdem fordert Gott etwas von ihnen. Gott sagt, glaub an meinen Sohn Jesus Christus. Wir haben es heute Morgen im Bekenntnisunterricht. Gott fordert und ruft uns alle im Evangelium auf, an ihn zu glauben. An Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes. Aber sie tun es nicht. Und sie wollen es nicht tun. Sie weigern sich. Sie sind ungehorsam. Vielleicht bist du sogar heute Morgen hier und bist ungehorsam. Gott fordert dich auf, glaube an Jesus Christus. Aber vielleicht bist du derjenige, der sagt, ich will nicht. Ich kenne Christus gar nicht gut genug. Ich kenne Gott nicht und deshalb kann ich nicht an ihn glauben. Ich möchte dir eins sagen. Du kannst Gott erst wirklich kennen, wenn du an ihn glaubst. Die Realität ist, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Und du kannst die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und dann von mir aus rückwärts von hinten nach vorne durchlesen. Und wenn du ehrlich bist, musst du eine Sache feststellen, dieses Wort Gottes fordert dich ununterbrochen dazu auf, glaube an Gott. Glaube an den, den Gott versprochen hat. Glaube an den, der gekommen ist, Jesus Christus. Aber Gott wirklich kennenlernen, können wir erst, wenn wir an Christus glauben. Wenn wir durch den Heiligen Geist erleuchtet werden. Wenn uns Gott mehr und mehr von sich offenbart. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Der Johannes schreibt in seinem Brief, das Ziel ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und die Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Wir lernen Menschen erst richtig kennen, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen. Wenn wir mit ihnen reden. Wir können Gott erst kennenlernen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. In seinem Sohn Jesus Christus. Die Menschen weigern sich, so hat sich auch der Pharao geweigert. Er weigert sich, auf Gott zu hören. Aber das ist nicht der einzige Konflikt, der uns heute Morgen begegnet. Wir sehen einen zweiten Konflikt. Wir haben gesehen, der Pharao gegen Mose, und dieser Konflikt wird weitergetragen und endet im zweiten Konflikt, der Pharao gegen das Volk. Seht ihr, manche Entscheidungen, die wir treffen, manche Worte, die wir sagen, bringen Konsequenzen mit sich. Und so auch hier. Mose und Aaron sind zu Pharao gegangen. Und der Pharao war von ihrem Vorschlag nicht begeistert, er weigert sich und die Konsequenzen, so wirkt es, muss das Volk ausbaden. Das ist nicht fair, oder? Das ist nicht fair. Ich meine, wir alle wissen, was fair ist, aber das ist definitiv. Warum muss das Volk für den Vorschlag von Aaron und Mose leiden? Aber das ist dem Pharao ziemlich egal. Die Israeliten hatten anscheinend einen einzigen Job, so wirkt es zumindest, einen Job in Ägypten, Ziegel brennen oder Ziegel streichen. Nein, die Sonne hat am Ende die Ziegel gebrannt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals mit Ton oder Lehm gearbeitet habt. Wir durften das früher in der Schule machen, man kann nicht sehen, wie man will. Der beste Teil daran war, dass man mit braunem Schlamm rummanschen durfte. Und irgendwo gibt es eventuell noch moderne Kunst, die ich produziert habe, so würde ich das bezeichnen, im Unterricht. Und dieser Ton wird in eine Form gebracht. Und dann wird er getrocknet und gebrannt. Und Israel hatte einen einzigen Job. Lehm nehmen, mit Stroh vermischen und dann eine bestimmte Form geben und dann trocknen lassen und in die Sonne stellen. Und das hat Israel von morgens bis abends gemacht. Die Sonne hat auf sie runtergebrannt und sie haben Tonsteine gebrannt, Ziegel, damit der Pharao, was auch immer er bauen wollte, bauen konnte. Oder verkaufen konnte an Leute, die im Land bauen wollten. Aber das ist jetzt schlimmer geworden. Der Pharao hatte beschlossen, dass das Volk Israel faul ist. Das ist faules Volk. Wir lesen es mehrmals. Der Pharao sagt in Vers 17, ihr seid faul und deshalb sollt ihr jetzt noch härter arbeiten. Das heißt, ihr sollt mir die Ziegelsteine machen und zwar genauso viele wie vorher, aber dazu müsst ihr euer eigenes Stroh sammeln. Ihr müsst die doppelte Arbeit leisten. Ihr müsst eure Rohstoffe sammeln und ihr müsst das Produkt am Ende herstellen. Und die Konsequenz war, die Israeliten sind durchs ganze Land gereist, um die Felder aufzusuchen, dass vielleicht irgendeiner, der sein Feld gemäht hat, Stoppel liegen lassen hat, damit sie ein bisschen Stroh haben, um die Steine zu produzieren. Reell gesehen war das einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, wie viel Ahnung ihr von Sklavenarbeit habt. Ich hoffe, weder als Sklavenherren noch als Sklaven selbst. Aber in der Geschichte war die Arbeit meistens schon mehr, als ein Sklave eigentlich hat tun können. Meistens wurden diese Leute so sehr ausgenutzt, dass sie kein langes Leben hatten und dass sie eigentlich nur ununterbrochen gearbeitet haben. Und zu dieser Last kam jetzt noch etwas weiteres hinzu. Es war unmöglich, es zu erfüllen. Und die Konsequenz war, dass die Israeliten geschlagen wurden, ausgepeitscht, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllt haben. Und selbst als die Aufseher zum Pharao gehen und versuchen, mit ihm zu verhandeln und sagen, wieso, was können wir anders machen, können wir eine Lösung finden? Die Antwort vom Pharao ist nur, ihr seid faul. Ein faules Volk seid ihr, deswegen wollt ihr in die Wüste gehen und Feste feiern. Interessant, oder? Das ist das, was der Pharao denkt, was die Israeliten machen würden in der Wüste. Feste feiern, weil das waren die Gottesdienste der Ägypter. Sich besaufen, sich den Bauch vollschlagen und so tun, als würden sie einen Gott anbeten. Den Konflikt, den wir hier sehen zwischen dem Pharao und dem Volk Israel, ist ein Konflikt, den wir täglich sehen zwischen der Welt und der Kirche. Die Welt lügt über uns und erfindet Geschichten über uns. Wüsstet ihr, dass die frühe Kirche in den ersten Jahrhunderten dafür angeklagt worden ist, dass sie Kannibalen sind und Inzucht betreiben? Weil sie den Leib Christi essen und mit Brüdern und Schwestern heiraten. Und die Welt hat einfach diese Lügen verbreitet, um die schlecht zu machen. Die Leute, die davon gewusst haben, die das gehört haben, wussten, worum es geht. Die wussten, dass wir Abendmahl feiern und dass wir in Christus Geschwister sind. Aber sie haben absichtlich das Gerücht verbreitet und bis heute ändert sich nichts daran. Es werden Lügen über die Kirche verbreitet. In Deutschland geht es uns noch gut, doch in anderen Teilen der Welt leiden unsere Geschwister wegen ihrem Glauben. Sie werden verfolgt. Der Staat fühlt sich von der Kirche bedroht und verfolgt sie. Gewisse Gruppierungen in den Gesellschaften fühlen sich von der Kirche bedroht und verfolgen sie. Und man verbreitet eigentlich grundsätzlich immer die gleiche Lüge. Sie sind gegen den Staat, obwohl uns das Wort Gottes sagt, wir sollen gute Bürger sein, egal in welchem Staat wir leben. Und lass uns ehrlich sein, wir wissen nicht, wie lange es uns in Deutschland noch gut geht. Die Gesetzgebung entfernt sich immer weiter von den Maßstäben der Bibel. Das Wort Gottes sagt uns, wer gottesfürchtig leben will, muss man eigentlich mit Verfolgung rechnen. Seht ihr, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, die Welt wird euch hassen. Ist nicht sehr motivierend, kurz vor seinem Tod, kurz bevor er von seinen Jüngern geht, ist einer der Worte, die er zu seinen Jüngern sagt, die Welt wird euch hassen. Sie wird euch verfolgen und sie wird versuchen, euch umzubringen. Warum? Weil sie Christus hasst. Weil sie Gott hasst. Das ist die Logik, die uns Jesus sagt. Was der Pharao hier macht, ist keine Überraschung, weil wir haben schon gesehen, er kennt Gott nicht und er will Gott nicht gehorsam sein. Und er hasst Gott, und weil Gott hasst, hasst er das Volk Gottes. Und so müssen wir uns nicht verwundern, wenn wir in dieser Welt Hass entgegenbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber mit manchen Leuten, wenn man versucht, mit denen über das Evangelium zu reden, merkt man richtig, wie sie wütend und sauer werden, wenn sie die Wahrheit hören. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht persönlich nehmen, weil Jesus uns gesagt hat, der Hass, den die Welt uns entgegenbringt, ist der Hass, den sie gegen ihn hat. Gegen Gott, Rebellion, gegen den allmächtigen Schöpfer. Die ersten zwei Konflikte, die wir hier sehen, sollten uns ermutigen. Ich weiß, es klingt ironisch und es klingt so, als möchte ich euch ärgern, weil Konflikte sind nie etwas Ermutigendes. Aber was wir hier sehen, ist, es gibt nichts Neues. Mit dem wir konfrontiert sind, mit dem wurde das Volk Gottes schon immer konfrontiert. Das, was wir leiden müssen, das muss das Volk Gottes schon immer leiden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir sehen, der Pharao gegen Mose, der Pharao gegen das Volk und jetzt kommt der dritte Konflikt und das ist eigentlich der tragische Konflikt in dieser ganzen Geschichte, das Volk gegen Mose. Das Volk gegen Mose. Seht ihr, selbst die Aufseher konnten den Pharao nicht überzeugen. Sie haben wahrscheinlich vor dem Pharao gefleht, dass er diese Strafe wieder von ihnen nimmt. Aber er konnte nicht. Sie haben gelitten unter dem, was das Volk gemacht hat. Und jetzt, als sie aus dem Palast rauskommen, sehen sie zwei Männer, Mose und Aaron. Und sie finden damit ein Ventil, an dem sie ihre Wut und ihren Hass auslassen können. Und sie sagen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten. Und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Eigentlich Worte unserer Zeit. Eigentlich die Worte eines jeden Menschen. Du bist schuld. Mir geht's schlecht, du bist schuld. Das ist nicht die Argumentation, die wir immer wieder finden. Es ist, wenn wir ehrlich sind, nicht die Argumentation, die wir gerne nutzen. Man soll das nicht verwundern. Das war das Erste, was Adam eingefallen ist nach dem Sündenfall, oder? Warum hast du von der Frucht gegessen? Und Adam sagt, du hast mir die Frau gegeben. Das war Adams Reaktion. Und die Frau hat gesagt, diese Schlange hat mich verführt. Der andere ist immer schuld. Am Ende schaffen wir es, Gott zum Bösen zu machen. Gott zu dem zu machen, der uns all das angetan hat. Und genau das ist hier der Fall im Prinzip. Das Volk wusste, dass Mose und Aaron nur das gemacht haben, wozu Gott sie berufen hat. Sie waren die Stellvertreter Gottes, sie waren die Vermittler zwischen Gott und dem Volk und zwischen Gott und dem Pharao. Und sie konnten dafür am Ende verantwortlich gemacht werden. Und dann macht Mose das, was er machen musste. Er nimmt die Anklage des Volkes und er bringt sie vor Gott. Und damit sehen wir zwei Reaktionen, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Die erste Reaktion ist die des Volkes, dass sie Mose und Aaron schuldig machen, jemand anders verantwortlich machen für ihre Situation. Weil sie den Pharao, gegen ihn haben sie keine Macht. Und dann sehen wir die Reaktion Moses. Die Reaktion Moses ist eigentlich die, die wir haben sollten. Mose nimmt die Situation und trägt sie vor Gott. Und er stellt Gott die Frage, die gestellt werden muss. Warum? Warum? Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Seht ihr, Mose klagt Gott nicht an. Mose sagt nicht, du bist schuld. Mose stellt die Frage, warum? Warum geht es dem Volk jetzt noch schlechter? Was ist hier dein Plan? Was ist dein Ziel in dieser Situation? Hast du nicht gesagt, du willst dein Volk erretten? Hast du nicht gesagt, du willst uns segnen? Ist in dem Evangelium, sagt uns das Evangelium nicht, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, wird er mit ihm uns auch alles geben? Wo sind diese Segnungen? Wo ist das Leben in Fülle? Wo sind all die Freuden, die uns versprochen werden? Warum? Seht ihr, manchmal sind wir so fromm, dass wir denken, wir dürfen noch nicht einmal warum fragen. Zweifeln wir damit nicht Gottes Wege an? Stellen wir damit nicht Gottes ewigen Plan in Frage, wenn wir warum fragen? Gott ist doch der gute Gott und sein Plan ist auf jeden Fall gut, auch wenn es uns schlecht geht. Wir dürfen noch nicht warum fragen. Aber es stimmt nicht. Das ist eine der Fragen, die in der Bibel oft gestellt wird. Wenn wir durch die Psalmen lesen und aufmerksam lesen, dann lesen wir, wie oft David oder Asaf oder andere die Frage gestellt haben, warum geht es mir so schlecht und allen anderen so gut? Das ist eine Frage, die wir uns öfter stellen sollten, und zwar vielleicht auch in eine andere Richtung. Warum geht es uns noch so gut? Warum leben wir in so viel Komfort und Luxus? Aber wir dürfen diese Frage auch durchaus stellen, wenn wir in Situationen kommen, in Problemsituationen, in Konflikten sind mit dieser Welt, mit vielleicht unserer Familie, warum auch immer. Wir dürfen die Frage stellen, warum, Herr, lässt du das zu? Warum? Was wir erkennen müssen, ist das, was Mose erkannt hat. Unsere Wege sind anders. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Gottes Pläne sind besser als unsere Pläne. Gottes Weisheit ist höher als unsere Weisheit. Und wir verstehen es nicht, deswegen müssen wir Gott fragen, warum. Und Gott wird uns eine Lösung geben. Dann, wenn er will. Seht ihr, das Kapitel endet, wie so oft in diesem Buch, mit einem Cliffhanger. Mose bringt sein Gebet vor Gott und die Frage ist, okay, was ist jetzt die Antwort? Warum lässt Gott das zu? Und wir werden die Antwort nächste Woche sehen. Gott gibt eine klare Antwort. Aber manchmal müssen wir auf diese Antwort warten und deswegen möchte ich bewusst an diesem Punkt enden. An dem Punkt, an dem wir sehen, Probleme gehören zum Leben dazu. Probleme gehören dazu für uns als Christ. Und manche der Probleme, und ich behaupte, fast 90% der Probleme können wir nicht lösen. Und wir müssen Gott die Lösung überlassen. Wir müssen darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er eine Lösung gefunden hat. Paulus sagt, aus jeder Versuchung gibt Gott auch den Ausweg. Aus jedem Problem, was uns begegnet, wird Gott am Ende eine Lösung machen. Probleme gehören für uns dazu, weil wir zu Christus gehören. Und diese Welt in ihren Sünden gegen Christus ist und gegen Gott ist. Und wir uns nicht verwundern müssen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es am Ende gut macht. Lasst uns beten.